Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht im Propheten Daniel. Wir stehen mittendrin im 6. Kapitel, überschrieben mit Daniel in der Löwengrube, und lesen aus diesem großen Kapitel die Verse 6 bis 25. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Und da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach: Das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten, und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus. Man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, danken wir dir für diesen Sonntag, und wir danken dir für unseren Gottesdienst, und wir danken dir für unser Zusammensein. In deinem Namen, Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du uns die Möglichkeit und die Gelegenheit gibst, so hier einander zu begegnen und dir zu begegnen, dem lebendigen Gott. Und wir geben dir die Ehre und wir beten dich an mit unseren Liedern, mit unseren Worten, mit allem, was wir sind und was wir haben. Denn du bist allein allmächtig, du bist der Unvergleichliche, du bist der, dem alles dient, dem alles gehört. Du bist der, der alle Macht und alle Autorität besitzt. Anbetung dir, unserem Gott. Wir danken dir, dass wir zusammen sein dürfen und dass wir dich jetzt für unser Zusammensein bitten dürfen. Wir bitten dich, dass dein guter, heiliger Geist, der in uns wohnt und der der Träger des Wortes ist, dass dieser Geist wirksam in unserer Mitte ist, hier in diesem Saal, wo auch immer dein Wort gehört wird, wo auch unsere Kinder zusammen sind. Gib deinem Geist Raum. Segne ganz besonders Rainer Wörth zur Verkündigung deines Wortes und danke, dass wir ihn dir anvertrauen dürfen. Und dann bitten wir dich, dass auch dieser Morgen dazu dient, dass du geehrt wirst und dass wir miteinander treu und klar den Weg gehen, der dir gefällt, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen auf dich ausrichtest. Das alles ist unser Gebet. Und an diesem Tag bitten wir dich natürlich auch ganz, ganz besonders für unser Land. In diesen ganzen irren, unübersichtlichen Zeiten und Welten, wo wir noch nicht mal eine Ahnung haben, was wir richtig beten sollen, kommen wir zu dir, zu dem, der alle Autorität, alle Macht besitzt, im Himmel und auf Erden. Und bitten dich, ohne dass wir irgendeinen Anspruch hätten als Volk, um deine Gnade, um dein Erbarmen und um dein Führen auch durch diesen Sonntag hindurch in die vor uns liegende Zeit. Du bist unser Gott, auf dir allein ruht unser Vertrauen. Nicht auf den Mächtigen dieser Zeit, sondern auf dir, dem Allmächtigen. Wir beten dich an über deine Autorität und loben dich, unseren Gott, unseren Vater, in Jesus Christus, durch deinen Geist. Amen.
Ja, ist doch ganz gut, dass die Sänger so von der Jungmannschaft noch Verstärkung gekriegt haben. Es hat also den ganzen Chor noch hier so richtig lebendig gemacht. Und es passt auch zu meiner Predigt, wie sich dein Junge an dich geklammert hat und dann nachher beim Papa auf dem Arm, denn darum soll es heute auch gehen. Vielleicht haben Sie diesen Witz schon einmal gehört, aber bestimmt kennen Sie alle den Verkehrsfunk, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind oder auch sonst mal Radio hören. Und da gibt's ja dann diese bekannte Durchsage, das Programm wird unterbrochen und dann heißt es, Achtung auf der A5 zwischen den Anschlussstellen XYZ kommt Ihnen ein Fahrzeug hingegen, ein Falschfahrer. Fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie bitte nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Und das hört ein älterer Herr, der auf der Autobahn, auf der A5 unterwegs ist und sagt dann, einer, Tausende kommen mir entgegen. Und so kommen wir Christen uns ja zunehmend in der Gesellschaft vor. In vielen Grundfragen, Fragen der Weltentstehung, Fragen von Ehe und Familie, Sexualmoral, Fragen des Lebensschutzes, der Haltung zu Israel und. Wir haben den Eindruck, wir sind Falschfahrer. Aber man müsste eigentlich fragen, wer sind die Falschfahrer? Und jetzt kommen wir zum dritten Mal in Daniel 6, deswegen auch so eine Textlesung mittendrin. Wir haben das erste Mal gesprochen, wie Neid und Eifersucht die Herzen der Mächtigen gegen Daniel ihre Herzen zerfressen haben. Wie sie am Schluss sogar vom Mord, lesen wir heute, es war ja im Prinzip ein Mordversuch, den sie begangen haben, ein gescheiterter Mord, dass sie sogar so weit gegangen sind. Und wir haben in diesem ersten Teil über Daniel 6 gesehen, dass es sehr gefährlich ist, in seinem Herzen Bitterkeit, Neid und Eifersucht zu dulden und dass das immer weiter frisst und dass das böse Früchte bringt. Die Schrift spricht ja dann von bösen Werken, nicht von Frucht. Dann haben wir im zweiten Teil gesehen, wie Daniel sich an den Treuen und Verlässlichen hängt und deswegen selber so treu und verlässlich sein kann. Und jetzt kommen wir zu Daniel in der Löwengrube. Gut, ich bin ja erst mit knapp 20 zum Glauben gekommen, aber das habe ich auch schon mitgekriegt, wenn man überraschend die Kinderstunde machen muss, ja, oder irgendwie vielleicht sich nicht richtig vorbereitet hat, dann ist es immer so ein Notthema, ja. Oh, was mache ich denn? Ach, der Jonah, das habe ich letztes Mal schon gemacht, wo ich nicht vorbereitet war. Dann machen wir Daniel in der Löwengrube. Und manche mögen vielleicht jetzt auch bei dem Thema gedacht haben, oh, weia, diese olle Geschichte, die habe ich schon so oft gehört. Nun, ich habe schon gesagt, das ist eine gelungene, aber doch gescheiterte Verschwörung, weil Gott eingegriffen hat. Sie gehen jetzt zum Äußersten, nachdem ihnen nicht gelungen ist, ihn zu diskreditieren vor Darius dem Meder, ihn schlecht zu machen. Wir haben dieses außergewöhnliche Zeugnis, beschäftigt mich immer wieder. Sie fanden nichts, auweia. Ich glaube, das hätte ich bei nicht einer meiner Arbeitsstellen, könnte ich das wirklich sagen, dass man bei mir gar nichts finden hätte können. Der Schwabe, das ist der schwierigste Satz gewesen, hätte können. Und jetzt wollen sie ihn physisch vernichten. Das hat doch irgendwo was Diabolisches. Ich meine, umbringen ist nie gut. Ja? Aber ich meine, gefressen zu werden, das geht ja schon in die Richtung wie im KZ, wo man Menschen nicht nur getötet hat, sondern nachher auch eingeäschert. Das ist also eine völlige Vernichtung. Vielleicht bleibt noch ein Oberschenkel, Halsknochen eine Zeit lang länger übrig, weil selbst der größte Löwe etwas länger daran zu knabbern hat. Aber es ist etwas Diabolisches. Wahrscheinlich hat diese anderen Mächtigen auch gestört, wenn so ein Frommer jetzt ihnen auf die Finger schaut. Ja, erstmal hat man niemand gern über sich, das ist so, warum wird der jetzt bevorzugt? Und dann, naja, die Geschäftlichen sind sehr schwierig, wenn einer nicht korrupt ist. Und ich meine, das war ja damals wie heute im Nahen Osten ganz besonders nicht unüblich, korrupt zu sein. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass du den Bauauftrag, den staatlichen Bauauftrag kriegst. Aber weißt du, was ich gerade für Probleme habe mit meinem Gartenhäuschen? Da müsste auch mal ein Bauhandwerker hin. Gartengestaltung, ja. Oh, mein Garten sieht auch aus. Wie? Wagen für unsere Firmenflotte? Na, da müsste ich schon auch mal länger an ein so ein Modell testen, ne? Und so, Sie kennen die ganzen Dinge, die da laufen. Im Nahen Osten war es besonders und ist natürlich blöd, wenn dann so ein Frommer dazwischen ist, der das eben nicht mitmacht und wenn er dann auch noch der Vorgesetzte ist. Also jedenfalls, Sie merken, irgendwie kommen wir bei dem nicht ran, aber an seinem Glauben, da ist er ja stur. Also am Glauben, da können wir ihn packen. Am Glauben, da macht er keine faulen Kompromisse, da ist er kompromisslos. Und nun kommt so eine seltsame Konstruktion mit dem Naiven, aber doch irgendwo auch finsteren Darius, der ja dann mit seinem Edikt dafür gesorgt hat, dass Daniel zumindest zeitweise als Staatsfeind galt. Man kann sich natürlich fragen, wenn der König Darius, der Unterkönig Darius, so viel von Daniel hält, dass er ihn zum Obersatrapen, zum Oberminister, Staatsminister, zu seinem Vertreter machen wollte, warum hat er in so einer Sache ihn nicht gefragt? Aber das ist ja das Problem von Mächtigen. Sie werden und sind gern umgeben von Schmeichlern und Ja-Sagern und kommen gar nicht so auf die Idee, dass man es auch anders sehen könnte, wie sie es sehen. Ich habe mal von einem Arbeitssoziologen dieser Tage gelesen, wenn Ihr Chef Narzisst ist, dann haben Sie nach seiner Erfahrung nur zwei Möglichkeiten. Also Narzisst, ein total ich-bezogener Mensch, kann sich überhaupt nicht in anderen hineinversetzen, empathieunfähig. Da haben sie nur zwei Möglichkeiten. Das hat mich schon erstaunt, wie dieser Soziologe das dann formuliert hat. Er sagt, entweder sie loben ihn mit und streicheln ihn sozusagen, oder sie verlassen das Unternehmen. Sonst wären sie da nicht mehr glücklich. Also ich weiß es nicht ganz genau, jedenfalls Daniel wird nicht gefragt und wir haben ja in diesen Kapiteln 3, 4, 5 und 6 eine gewisse Steigerung der Gottlosigkeit, des Widerstandes gegen Gott. In Kapitel 3 haben wir Götzendienst, das Standbild des Nebukadnezars. In Kapitel 4, da überhebt sich dieser Mann in seiner Arroganz total. Ist das nicht das große Babylon, das ich zur Ehre meines Namens gebaut habe? Hybris, Arroganz, Selbstüberhebung. In Kapitel 5, das Fest des Belsazars, auch darüber haben wir gesprochen mit dem Mene Mene Tekel Upharsin, das Belsazar-Fest, da haben wir die offene Lästerung Gottes, dass sie die Gefäße aus dem Tempel Jerusalems zu dieser Sauf- und Sexorgie geholt haben. Das war eine offene Lästerung des einen wahren Gottes. Und jetzt, vielleicht mag man sagen, ja, aber warum ist jetzt Kapitel 6 eine Steigerung? Es ist deswegen eine Steigerung, weil sich hier ein Mensch zu Gott macht. Der König nimmt zumindest für 30 Tage Gottes Stelle ein und er hat auch positive Charakterzüge, ist aber doch wegen diesem einen schlimmer als all seine Vorgänger. Ernst August Bremiker schreibt, die Tatsache, dass Darius betrogen wurde, nimmt nichts davon weg, dass er ein Bild dessen ist, der sich einmal selbst zum Gott machen wird. Letztlich war es Darius selbst, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte das Dekret unterschrieben hatte. Die Zeiten der Nationen werden also durch Selbsterhöhung, Stolz, Gottlosigkeit, Gotteslästerung, Hass, Verfolgung, Grausamkeit und schließlich Vergötterung des Menschen gekennzeichnet. Das lehrt uns die Geschichte der Könige im Buch Daniel. Und genauso ist es. Wir gehen ja mit Riesenschritten diesem babylonisch-antichristlichen Reich entgegen. Und die Bibel spricht prophetisch davon. Als wir jetzt, ich hatte so eine kleine Ostdeutschland-Tour, also ich glaube, wir haben fast alle 9 Bundesländer berührt, zumindest mal fahrzeugtechnisch auf der Straße, ja. Und die haben so nett dann gesagt, letztes Jahr, wo ich bei Ihnen war, wir begrüßen Rainer Wörz von den gebrauchten alten Bundesländern. Also die sind schon, das ist nicht Dunkeldeutschland, das ist Helldeutschland, die sind fit. Okay, also und dann hatten wir dann auch Kontakt mit einem Thüringer Ehepaar und die waren ganz schön drauf, denen hat so manches nicht gepasst. Und er hat dann aber auch über die ganze Entwicklung und wo geht denn das alles noch hin und was, ich kenne unser Land nicht mehr und so weiter, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Er war nun dieser Meinung. Jedenfalls habe ich gedacht, ich muss doch dem Mann auch irgendwie, wir wollen doch nicht nur über Politik und Gesellschaft, ich habe doch noch einen ganz anderen Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das alles schon in der Bibel in den großen Linien prophezeit. Da hat er geguckt. Es ist so. Die Bibel prophezeit, je näher es der Wiederkunft Jesu Christi geht, die Verhältnisse, die dann sein werden. Und tatsächlich spricht sie von einem, der sich am Schluss selber zum Gott erklärt und sich in den Tempel Gottes setzt. In dieser Entwicklung sind wir. Und wie viele Wehenpausen es bis dahin noch geben wird, weiß ich nicht. Und ich war weit in der Ferne und wurde trotzdem auf eine Predigt von Andreas Schäfer angesprochen. Ja, das hätte ihn so gefallen. Peter, du hast, glaube ich, auch gehört. Vielleicht warst sogar du. Nicht Endzeit, Zielzeit. Ja, das war das Stichwort. Ah, da nicken ganz viele, ja. Also habe ich gedacht, das ist doch auch irgendwo schön, aber jetzt hört mir mal zu. Und schwärmt nicht nur von der Predigt, die der Andreas gehalten hat. Zielzeit. Also es geht ja doch auch dem Ziel zu. Das ist so wichtig. Das ist wirklich wichtig, dass man nicht immer nur sagt, oh wei, ah ja, wusste man ja, musste ja so kommen und so. Und dann geht der Kopf nach unten und das Herz geht nach unten und die Seele geht nach unten und alles geht nach unten. Und das ist nicht gut und das ist nicht richtig, sondern es geht nach oben. Es geht dem Herrn entgegen. Trotzdem stellt der Krishona-Dozent Pfarrer Dr. Stefan Felber zu Recht fest, je stärker das Christentum in Europa zurückweicht, ist ja offensichtlich, oder? Selbst das Namenschristentum, es gab jetzt eine Umfrage in Frankreich, wie viele überhaupt noch an die Existenz Gottes glauben. Und da hat allein in den letzten Jahren, ich habe es nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber 15-20% aller Franzosen, wahrscheinlich über 20 oder über 15, hat gesagt, sie glauben jetzt nicht mehr an Gott. Also es sind nur noch 49%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die überhaupt glauben, dass es einen Gott gibt. Also da redet man noch nicht von einem Glauben an Jesus Christus, sondern einer Gottesfurcht oder zumindest einer Akzeptanz Gottes. Je stärker das Christentum in Europa zurückweicht, desto stärker wird der Staat. Ist ja so seltsam, dass auch die ganz Liberalen und Linken nicht genug bekommen können von staatlichen Reglements und Vorschriften und so weiter. Nun, Daniel sollte nicht beten, der betet trotzdem. Hier gilt jetzt mal wirklich, du sollst Gott mehr glauben. Und der Kerl, der ist auch noch mutig, der macht das nicht, wie man im Schwäbischen sagt, he lange, verstehen Sie das? Ja, ein paar nicken und ein paar sind nicht die Eingeweihten. Also für die, die nicht unseren Level haben, der macht das nicht im Verborgenen. Der macht das Fenster auf, wie immer. Also er nimmt übrigens, als er vom Dekret des Königs hört, auch nicht sein Handy in die Hand und lässt seine Kontakte spielen und geht gleich zum Darius und sagt, Mensch, du Döspaddel, merkst nicht, was die eigentlich wollen und so weiter. Das ist interessant, dieser über 80-Jährige, er geht zuerst zu Gott. Und dann haben wir hier eine wunderbare Formulierung, wie er es auch sonst zu tun pflegte, betete er. Das heißt, er hat nicht erst in der Not angefangen zu beten, der hat nicht nur Notgebete gesprochen oder dann, wenn man irgendwas braucht, ja, unsterblich verliebt ist, Herr, bewegtes Herz der Angebeteten und so, ja, oder krank oder sonst irgendwas, hat er ein Gebetsleben, eine Gebetspraxis, wie er es auch sonst zu tun pflegte. Und nun, die haben schon gewusst, also wenn er in einer Sache aus ihrer Sicht stur ist, dann in dieser Sache, da kriegen wir ihn. Haben schon gelauert und prompt haben sie ihn in Flagranti erwischt und gleich vor den König geschleppt. Der König will ihn retten, irgendwie merkt er auch, da ist doch gewaltig was schiefgegangen. Aber letztendlich muss er, komisches Rechtsverständnis, das ein Unrecht begeht, nur weil man eine Rechtsnorm nicht brechen kann, aber sowas gibt's manchmal. So, also er will ihn retten, kann aber nicht gegen das eigene Dekret verstoßen und so kommt Daniel in die Löwengrube. Also der war relativ furchtlos. Ich vermute mal, clever genug und durch den Geist Gottes geleitet, hat er gewusst, worauf und oder wohin die Maßnahme eigentlich zielt. Der war ja nicht doof. Aber diese sogenannte Phobokratie, die Herrschaft der Angst, hat bei ihm nicht funktioniert, weil er sich bei dem geborgen hat, der auch ängstliche und furchtsame Menschen furchtlos machen kann. Ich habe von einem Soziologen, Professor Maurizio Bach, etwas zur Phobokratie gelesen. Hören Sie mal zu. Diffuse, entfesselte, irrationale Angst. Das ist so ein Klima. Aber wenn man in der DDR gelebt hat, habe ich ja nicht, aber dann kann ich mir vorstellen, kann man das sich noch besser vorstellen. Oder gar im Dritten Reich oder so. Es ist immer so wie eine Glocke. Es könnte ja ein Blockwart unterwegs sein. Es könnte ja ein Stasi-Spitzel sein. Es könnte ja einer, der sich irgendwie verdient machen möchte, mich verpfeifen. Diffuse, entfesselte, irrationale Angst ist eine unverzichtbare Quelle von Macht und Herrschaft für politische und vor allem staatliche Zwecke bestens einsetzbar. Ich erspare mir jetzt Parallelen zu unserer Zeit. Angst, so Maurizio Bach, ist eine der probatesten Mittel zur Verhaltenssteuerung. Also mit anderen Worten, kurz gefasst, mit Angst kriegst du die Leute überall hin. Die machen die unsinnigsten Dinge, wenn du schaffst, ihnen Angst einzujagen. Ja, warum hatte der Kerl keine Angst? War der so als Kind schon immer so, ist egal, ich bin im 8. Stock, da kletter ich auf dem Fenstersims rum und so. Ich glaube nicht. Die Bibel zeigt uns ja, dass Menschen Gottes, Frauen Gottes, Männer Gottes per se nicht furchtloser sind, sondern manchmal sogar fast im Gegenteil. Aber er barg sich bei dem, der den Furchtsamen furchtlos machen kann oder zumindest die Furcht so weit nach unten bringt, dass das Vertrauensvolle in den Herrn überwiegt. Das ist auch etwas Wunderbares. Davon kann ich gern einige Portionen gebrauchen und je länger, je mehr. Man muss ja noch gar nicht an gesellschaftliche oder Weltverhältnisse denken. Ich meine, schon das ganz normale Leben kann einem ja manchmal ganz schön Angst machen, oder? Existenzängste, Arbeitsplatzverlust, Krankheitsängste, meine Ehe geht in Eimer, oh wei, was machen unsere Kinder? Und der Herr sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Ist auch, mit dem Wort wurde ich auch eingesegnet. Nicht hier, aber woanders. Josua, der sollte das Land einnehmen. Der war schon so ein Haudegen, so ein bisschen. Hä? Also ängstlich war der nicht. Aber trotzdem sagt Gott, und der weiß ja, wie wir ticken, fürchte dich nicht. Zweimal. Fürchte dich nicht. Und wenn wir die ganze Bibel durchgehen, wie oft wird das gesagt? Fürchte dich. Die Phobokratie ist eine Riesengefahr, Dinge zu tun, die man eigentlich sonst nicht tun würde. Und Daniel stellt auch fest, Mensch, der König Darius stellt fest, Mensch, warum ist er gerettet worden? Er vertraute seinem Gott. dann konnten sie ihm keine Angst machen. Der Hebräerbrief greift dieses Ereignis im Glaubenskapitel auf. Hebräer 11, 32 fortfolgende: Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, Barach, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten. Diese haben durch Glauben Königreiche bezwungen. Also das heißt nicht, dass sie etwas getan haben, sondern Glaube heißt, sich vertrauensvoll in die Arme Gottes begeben. Das ist gemeint. Und Gott ist der Stärkere. Diese haben durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt und der Löwen Rachen gestopft. Sie sind aus Schwachheit zu Kräften gekommen, waren eben nicht solche Leute, sondern auch Menschen wie du und ich. Ich will Ihnen mal 5 Sätze vorlesen, wo ich versucht habe, das prophetisch-typologische an diesem Geschehen auf Jesus deutlich zu machen. Daniel stellt Jesus dar, der aus Neid von der Elite Israels wie Daniel von der Elite Babels mit einer konstruierten Anschuldigung vor Pontius Pilatus verklagt wird. Obwohl Pilatus ihn wie Darius Daniel zu retten sucht, wird er gekreuzigt, stirbt und seine Seele steigt ins Totenreich hinab, wie Daniel in die Löwengrube. Dort können ihm der Teufel und die Todesmächte wie die Löwen bei Daniel nichts anhaben. Er steigt ebenso als Auferstandener mit neuem Leben aus dem Grab und wird Nummer 2 im Reich seines Vaters, wie Daniel aus der Löwengrube kommt und Nummer 2 hinter Darius wird. Stattdessen müssen später seine Ankläger mit ihrem Sterben selber ins Totenreich und werden so eine Beute des Teufels und des Todes wie die Ankläger Daniels bei den Löwen. Kurz, prägnant, prophetisch-typologische Deutung des 6. Kapitels. Jetzt müssen wir uns aber fragen, was ist, das heißt, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, aber noch deutlicher sich damit beschäftigen, was ist eigentlich das Geheimnis der Stärke Daniels? Oder um es konkreter zu sagen, wenn ich jetzt sage Angstfreiheit, dann heißt es nicht, dass er nicht auch mal Angst hatte und andere Stunden, aber Sie wissen, was gemeint ist, die Tendenz. Was ist das Geheimnis? Menschen, die keine Angst haben, sind ja schwer zu handeln. Händeln, mit ihnen umzugehen. Das ist immer schwierig. Eine Diktatur fürchtet nicht so sehr wie Menschen, die die Angst verloren haben. Menschen, die sagen, ich bin bereit, das Äußerste einzusetzen. Und das Geheimnis war eben, dass er zu dem gekommen ist, der sagt, fürchte dich nicht, während der Teufel Angst und Furcht verbreiten will. Ich denke, das Geheimnis der Stärke Daniels ist das gleiche wie das Geheimnis Davids und der Gemeinde zu Philadelphia. David war ein Mensch wie du und ich, aber im Herz Gottes wurde er gestärkt. Gott hat ihn durchgetragen, Gott hat ihn stehend gemacht, Gott hat ihn immer wieder aufgerichtet und Gott hat ihn durchgetragen. Es war nicht David, der so war, sondern die Quelle war Gott. Aus dem verborgenen Leben mit Gott schöpft er Kraft, getragen konnte er tragen. Und bei der Sendschreibengemeinde Philadelphia ist sie auch so eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Und doch hat sie ein klares Jesuszeugnis, bekennt den Namen Jesus, hält am Wort der Wahrheit fest. Und warum? Weil sie in ihrer Schwachheit zu dem geht, der bei ihnen den Schwachen mächtig ist. Das ist also das Geheimnis, nicht aus sich heraus. Also wir können noch so stark in uns sein. Um wirklich zu überwinden, reicht es nie und nimmer. Das geht nur mit dem Herrn. Und da ist es ein Vorteil oder überhaupt eine notwendige Bedingung zu wissen, ich brauche den Herrn, ich bin schwach, ich kann das gar nicht allein. Und je mehr uns der Wind ins Gesicht wehen wird, und es ist ja noch harmlos, was bei uns ist, oder? Nur noch harmlos. Bisschen Spott, bisschen verlacht werden und so. Da müssen Sie mal andere fragen, wenn die sagen, was ist bei euch schwierig, was ist schwierig, das wäre ja für uns wie Urlaub. Ja? Aber man merkt ja, der Wind wird etwas strammer, steifer bläst uns ins Gesicht und wir werden nicht klarkommen im Leben und in den letzten Tagen und in der Zielzeit, wenn wir nicht den Rückenwind, das ist noch zu wenig gesagt, wenn wir nicht verbunden sind mit dem Herrn. Ihm ist niemand zu stark. Also das Geheimnis Davids und Philadelphias war auch das Geheimnis Daniels und aus diesem verborgenen Leben haben sie Kraft geschöpft. Die Nähe zu Gott. Und da kommt jetzt dein Bub, der ist ja, oder was, ein Mädchen? Ich habe nicht so genau hingeguckt, Entschuldigung. Der kommt wieder ins Spiel. Ich dachte, passt doch wunderbar. Irgendwie hat er ein bisschen Angst gehabt, du würdest ihn vielleicht im Stich lassen oder sonst was. Oder die vielen Leute, die so ernst gucken. Ja? Hat sich so geklammert. Und das ist doch normal, wenn ein Kind, ein kleines Kind Angst bekommt, dann nimmt es die Hand der Mutter, dann umklammert es die Mutter oder will auf den Arm. Ganz nah zur Mutter. Und ich habe schon mal erzählt, der Hund meines Vaters, der war frech, der passte also zu unserer Familie, aber war relativ klein. Und da hat er doch mal sich bei so einem Schäferhund vertan. Den hat er auch angekläfft, der war ja auch an der Leine. Frauchen lief mit ihrem Schäferhund vorbei. Und die wusste schon, warum die den an der Leine hielt. Aber da war unser ganz mutig, das hat er schnell geschnallt. Jetzt war die aber so 50, 100 Meter weiter und der Schäferhund war nicht doof. Der hat ein gutes Gedächtnis. Das Frauchen vom Schäferhund dachte, jetzt kann ich ihn ja loslassen. Was macht der Kerl? War vielleicht auch ein Mädchen. Dreht sich um, aber sowas von, ich sah schon richtig die Zähne fletschen und das Wasser runterlaufen. Und jetzt war unser kleiner, frecher Hund plötzlich gar nicht mehr frech, klein war er immer noch. Dann stand er hinter meinem Vater, dann stand er zwischen den Beinen und am Schluss hüpfte er ihm in die Arme. So müssen wir es machen. Aber nicht erst, wenn der Schäferhund kommt. So müssen wir durchs Leben gehen. So müssen wir durchs Leben gehen. Ist also im Prinzip, das ist die Predigt. Das ist die Predigt. Fürchtet euch nicht, bedeutet nicht, reiß dich mal am Riemen. Wer soll nicht so ein Angsthase sein? Soll das dein Glaube sein? Das wäre meines Erachtens nicht evangeliumsgemäß, sondern du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir, ich werde dich nicht versäumen, nicht verlassen. Ich weiß um alles. Mir ist nichts zu groß, nichts zu stark. Jetzt, wie sieht denn die Nähe aus? Ich meine, das sagt sich so leicht. Wie springt man Jesus in die Arme? Bitte, also das Bild nicht überziehen. Na, das ist die 4 Gs. Da sind wir doch ganz up to date. Ja. Die Gesellschaft geht von immer weniger Gs, am Schluss gestorben, dann zählt's noch. Also, das war jetzt ein böser Witz, okay. Also, von 3G auf 2G. Aber die Bibel sagt 4G. 4G bei Daniel. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gehorsam, Gebet. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gehorsam, Gebet. Und das hat er praktiziert, die 4 Gs. Verlobungsspruch meiner Frau und mir vor 35 Jahren, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also das heißt, wenn ich das Wort Gottes nicht beachte, dann bin ich im Dunkeln, dann finde ich den Weg nicht. Dann nützt mir fehlt die Karte, das Navigationsgerät. Ich weiß nicht, ob Sie neulich auch gelesen haben. Ich habe mir vor Freude und vor Witz beinahe auf die Schenkel geklatscht. Oder vielleicht habe ich es auch getan. Da wollte ein Italiener, nein Quatsch, ein Ungar, der wollte seinen Freund in Italien besuchen. Und der, also ich weiß auch nicht, wie man das machen kann. Der radelte einfach los, ohne Karte, ohne Navi, ohne Vorstellung. Ja, Italien, das wird doch drüben irgendwo sein, da fahren wir mal in die Richtung. Jedenfalls nach etlichen Tagen haben sie ihn an der dänischen Grenze aufgegriffen, völlig und in Zug gesetzt. Ja, also man muss schon wissen, wo es lang geht. Und Sie kennen ja das Senioren-Navi, man muss auch wissen, warum man dahin wollte. Das Senioren-Navi sagt nicht nur den Weg, sondern auch, wenn man angekommen ist, warum wollte ich eigentlich dahin. Aber wir brauchen das Wort Gottes. Finden unseren Weg nicht, sagen Sie nicht, ich finde mich schon zurecht. Da habe ich auch schon Meisterstückchen abgeliefert, Sie auch. Wir Männer sind da ja besonders begabt. Brauche ich nicht. Ich weiß Bescheid, ich weiß noch einmal, hatte ich eine kleine Gruppe in Jerusalem. Sag ich, das weiß ich, brauche mal keinen Navi. Auweia, wurde das eine Irrfahrt. Und am Schluss, ganz demütig, ich glaube, wir müssen das Navigationsgerät anmachen. So kann es gehen, aber im Glauben braucht man das auf jeden Fall. Gottes Wort. Gemeinschaft, das stärkt, das korrigiert, der Gehorsam gibt Freude, gibt Vollmacht und vor allem auch das Gebetsleben. Das war ja bei Daniel ganz außergewöhnlich. Davon berichtet ja die Schrift, Kapitel 2, Kapitel 6, Kapitel 9. Seine Gebetspraxis gilt im Judentum geradezu als vorbildlich. Noch heute gibt's nach dem Talmud 3 Haupttefilot, so nennen die das, 3 Hauptgebete morgens, mittags, abends, angelehnt an die Opferzeiten, die es mal gab. Und dann werden sie wundern, ja, Fenster Richtung Jerusalem, oh wei, was für ein magischer Glaube. Nein, nein, der kannte seine Bibel. Da heißt nämlich, dass Gott sich einen Ort aussucht, wo er seinen Namen wohnen lassen will. Und Gebete dort haben eine besondere Verheißung, weil sie gehorsam sind und sich an den wenden, der dort wohnt. Das ist der Tempelberg, das ist Jerusalem. Deswegen beten fromme Juden außerhalb von Israel Richtung Israel, in Israel Richtung Jerusalem, in Jerusalem Richtung Tempelberg. Er hatte ein geöffnetes Fenster Richtung Jerusalem. Wir brauchen das heute nicht mehr. Sonst müssen wir jetzt hier in unserem Gebetsraum unten so einführen wie in der Moschee oder so. Wo ist jetzt eigentlich Mekka? Gut, das wäre jetzt für uns nicht das Thema, aber wo ist denn jetzt Jerusalem? Brauchen wir nicht, weil wir haben den Tempel Gottes, die Jesusrichtung, die brauchen wir. Das ist der Ort, wo Gebete besonders erhört werden, wo der Schem, der Name Gottes, heute wohnt. Also es geht um Leben in der Gegenwart Gottes. Dazu befähigt ihn insbesondere sein Gebetsleben, Gebetspraxis. Ich möchte sagen, das ist so, also ich bin doch ein Sohn Gottes und ich lebe doch in der Freiheit und was soll das mit so Gebetszeiten? Ich sage Ihnen eins, wir Menschen sind so strukturiert und der Gott weiß es, dass solche Gerüste uns sehr hilfreich sind. Es ist sehr hilfreich, wenn man morgens aufsteht und nachdem man sich einen Kaffee gemacht hat, das muss ich jetzt einräumen, ist das Erste, neben zwei, drei anderen Dingen, das ist klar, brauchen wir nicht drüber reden, ich schlage meine Bibel auf. Ist eine gute Übung, bevor die Seele mit allem Möglichen belastet ist. Und da können Sie jetzt viele Dinge, es gibt auch, dass es nicht, dass man jetzt nicht geistlich reif wäre oder so, sondern es gibt gute Übungen, gute Praxis, geübte Lebenspraxis, hat sich bewährt. Gebetszeiten, Gebetsrichtung, Leben in der Gegenwart Gottes. Denn der Umgang prägt und verändert. Wenn Sie Ihren Enkel oder Kinder in den Kindergarten gehen und Sie haben versucht, das A-Wort und andere Wörter zu Hause nicht auszusprechen, also sollte man grundsätzlich nicht machen, nicht nur zu Hause nicht, und dann kommt der klein Karl dann in den Kindergarten und kommt gleich nach ein paar Tage heim und er bringt all die Wörter mit, die Sie versucht haben, verzweifelt eben, dass er sie nicht benutzt. Ja? Da merken Sie, Umgebung, Umgang prägt. Verändert, positiv wie negativ. Wenn Sie im Drogenmilieu zu Hause sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Drogensumpf rutschen, größer, als wenn Sie nicht im Drogenmilieu sind. Wenn Sie einer Verbrecherbande angehören, dann werden Sie irgendwann auch ein Ding drehen. Wenn Sie im Rotlichtviertel zu Hause sind, dann werden Ihnen in diese Richtung Dinge passieren. Umgang prägt, verändert. Nicht nur sag mir, was du liest, sondern sag mir, mit wem du zusammen bist. Also nicht nur mal ist man ja mit vielen Leuten, aber mit wem du zusammen bist, wo sozusagen dein Zuhause ist, dein Umgang. Psalm 1, sag mir, wo du sitzt, wo du stehst und auf wen du hörst, dann sage ich dir, wer du bist. Und das klingt so einfach, aber daran scheitern schon viele Christen. Oder zumindest machen sie sich Probleme. Sie sind viel zu viel mit einem schlechten Umgang belastet und viel zu wenig mit einem guten Umgang. Ich hab's ja super. Ich hab's doch super. Also jeden Tag danke ich dem Herrn, dass ich hier sein darf. Ist doch toll. Ich muss null Aufwand treiben. Bin gleich immer mittendrin. Ist doch eine besondere Gnade. Sie müssen vielleicht ein bisschen mehr Aufwand treiben, aber das ist wirklich, Sie sind gesegnet, wenn Sie einen guten Umgang in der Gemeinschaft mit Gott haben. Also die Frage ist, bevor wir jetzt in die Schlussgerade biegen, mit wem bist du unterwegs und wo ist dein Zuhause, deine Heimat? Kraft und Stärke kommt nur aus der Christusgemeinschaft. Ohne Wort, ohne Gehorsam, ohne Gebet, ohne Gemeinschaft werden wir den Widrigkeiten, die auf uns zukommen, im Leben und auch in der Gesellschaft nicht widerstehen können. Wir brauchen eine Gebetspraxis. Der Druck auf Andersdenkende wird ja immer größer. Und ich habe schon gesagt, wir leben in einer postchristlichen, also in einer nachchristlichen, christianisiert und jetzt immer nachchristlich, postchristlich, neuheidnischen Gesellschaft. Und bisher war das irgendwie die Toleranz so ventiliert und so gesteuert, dass wir da Platz hatten. Aber zunehmend kollidieren unsere biblischen Ansichten, hoffentlich biblisch, mit dem gesellschaftlichen. Und die Toleranz nimmt permanent ab, die Bereitschaft der Mainstream-Gesellschaft nimmt permanent ab, das noch zu tolerieren und zu akzeptieren. Wir werden uns noch wundern, was alles gefordert werden wird, wenn man hier akzeptiert ist, bis hin, dass es dann rechtliche Vorgaben gibt. Da brauchen wir den Herrn. Das weiß ich schon lang. Aber ich brauche es noch viel mehr. Ich bin noch viel zu viel allein unterwegs. Sie auch? Das verborgene Leben befähigt uns Schwache zu Außergewöhnlichen. Gerhard Terstegen, 1697 bis 1769, formuliert es so: Dein stetiges Werk sei, bei dir selbst zu bleiben und mit dem Herrn im Verborgenen deines Geistes zu wandeln. Die Verbindung, die Präsenz, das Wissen, er ist da. Ich bin unter dem Schirm, unter dem Schutz des Höchsten, unter seiner Fürsorge, unter seiner Aufsicht. Und wenn bestimmte Leute da sind, die uns sehr wichtig sind, dann machen wir bestimmte Dinge auch nicht, einfach weil sie da sind. Und dieses Bewusstsein, ich bin mit dem Herrn im Wir des Glaubens unterwegs, lässt uns auch ein anderes Leben führen. Nicht zwangsweise, nicht aus Moral, weil ich ja gern anders möchte, sondern weil wir davon geprägt und verändert werden. Seine Kraft ist den Schwachen mächtig. Also das ist Glaubenskampf. Und manche werden müde und geben auf. Immer mehr. Mitten hinein in die evangelikalen Gemeinden geht die ganze Abfallwelle, das ganze Abweichen, das Weggehen von Gott. Ich bin mal gespannt, wenn dieser Corona-Wellen 17 und 18 vorbei sind und wir irgendwann mal wieder normal sein dürfen. Da bin ich mal gespannt, ob die alle zurückkehren, die jetzt abgehängt haben, ob die wirklich alle online dabei geblieben sind. Es ist eine ernste Zeit. Ja, wir kommen zum Schluss. Was bleibt jetzt? Es bleibt jetzt zu beginnen, zu starten. Es ist schwer, außer auf der Waage, schnell von 0 auf 100 zu kommen. Man muss jetzt beginnen, die kleinen Stöckchen, die kleinen Hindernisse. Ja, Herr, mit dir, Herr. Ich bin still, ich akzeptiere es. Ich bin mutig, ich sag was. Ein bekannter Verkündiger, Doktor der Theologie, wurde nach dem Geheimnis seiner Vollmacht gefragt. Er sagt, den Doktortitel kannst du vergessen, den habe ich zur Verzierung. Aber meine stille Zeit mit dem Herrn, mein verborgener Umgang mit ihm, das ist das Geheimnis. Und deswegen lesen wir im Hebräerbrief nicht nur von dieser Triumphlinie der Glaubensmenschen, sondern auch von einer Schwachheitslinie. Da wird geschrieben, dass andere gemartert worden sind, gefangen waren. Andere haben Spott, Geißelung erlitten, Fesseln, Gefängnis, gesteinigt, zersägt, das Schwert getötet, umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen, Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Im Glauben. Man hat nicht nur im Glauben der Königreiche besiegt und der Löwenrachen verstopft, sondern vielfach ist dieser Weg in Christus und aus der Jesusgemeinschaft aus seiner eigenen Schwäche gestärkt zu werden durch den Herrn und so seinen Weg zu gehen. Ein Weg mit viel Anfechtung, mit viel Schwachheit, manchmal auch mit Leid. Denken Sie an die Hugenottin Durand, die so jung verheiratet, 38 Jahre in diesem Turm gefangen war, unter schrecklichsten Umständen. Und sie hätte nur die Eucharistie begehren müssen, dann wäre sie entlassen worden. 38 Jahre lang, können Sie sich das vorstellen? Kam sie noch ein paar Jahre frei. Denken Sie an Dietrich Bonhoeffer, KZ Buchenwald. Aber auch nicht der Held, das sagt er, das schreibt er ja ganz klar. Man hat ja manche Dinge rausschmuggeln können. Aber er hat sie immer wieder in dem geborgen, der ihn auch in diesem Wahnsinn durchtragen kann. Oder denken Sie ganz aktuell an diese koptischen Christen, die vor einigen Jahren, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren war das her, mit diesen orangen Anzügen Daesh, IS, die machen das ja medial so richtig, so martialisch. Und diese 11, denen man die Kehle am Mittelmeerstrand durchgeschnitten hat, die hätten alle weiterleben können, wenn sie nur Jesus verraten hätten. Er hat gesagt, lieber sterben wir, wir treten nicht zum Islam über. Ja, wie meinen Sie, das waren alles Supermänner? Das waren Leute wie du und ich. Aber sie lebten mit dem Herrn und wussten, wo sie hingehen. Das geht nur, wenn man das Geheimnis Daniels, Davids, Philadelphias auch zu seinem Geheimnis macht, wenn man die 4G im Leben hat. Wort, Gehorsam, Gebet, Gemeinschaft. Und dazu segne sie der Herr, wir wollen beten. Ja, Vater, das sind Dinge, da stehen wir mit unserem Leben davor und denken, wie kann sowas möglich sein? Wie kann man bereit sein, das Äußerste zu geben, lieber zu sterben, alles aufzugeben, als deinen Namen zu verleugnen, als dir nicht gehorsam zu sein? Und wir danken dir, dass du um uns weißt, dass du uns kennst, du kennst unsere Ängste, unsere Furchtsamkeit, das Dunkel und die dunklen Hände, die nach uns greifen wollen, das Beherrschen, unsere Seele drücken wollen. Und das schenkt, dass wir immer wieder zu dir kommen und die Wolken aufreißen. Ein strahlender, sonniger Tag werden darf in unserem Inneren, weil du die Lebenssonne, Jesus, uns strahlst und mit uns bist. Und du weißt auch um die, die jetzt gerade so richtig im Loch sitzen. Krank, depressiv, einsam, verzweifelt, voller Zukunftsängste. Danke, dass du gerade bei ihnen auch den Himmel aufreißen kannst durch deine Gegenwart. In der Löwengrube, im Bauch des Fisches, da begegnest du den Menschen. Da offenbarst du dich als der vermag, schwache, sündige Menschen stark zu machen und durchzutragen. Und so preisen und loben wir dich, dass wir dich kennen dürfen, dass wir uns in unserer Schwachheit, in unserer Angst und Furchtsamkeit ganz auf dich werfen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.